Herzlich willkommen zum Gottesdienst heute am Ewigkeitssonntag. Es gibt im Grunde nur eine wesentliche, wichtige Bekanntmachung. Alles, was im Blättchen für nächsten Sonntag steht, gilt nicht. Das heißt, der Gottesdienst findet weder im Dorfgemeinschaftshaus statt, noch gibt es eine anschließende Adventsfeier. Das hat einfach damit zu tun mit den Regelungen, die im Moment gelten. Wir dürfen uns als Gottesdienst relativ frei entfalten, aber es ist ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine Feier, Kaffee trinken und so weiter keine gottesdienstliche Veranstaltung ist. Und da gelten dann die allgemeinen Veranstaltungsrichtlinien und das heißt 3G+. Das heißt, jeder, der nicht vollständig geimpft ist mit diesen 6 Wochen, der bräuchte einen PCR-Test. Und das würde für uns heißen, wir müssen Leute nach dem Gottesdienst nach Hause schicken. Ich sage, ihr dürft nicht mitfeiern. Dann haben wir gesagt, das machen wir nicht. Denn dann kann man sich im kleineren Rahmen daheim feiern. Und dann haben wir aber eben gesagt, dann ist Quatsch. Ich hatte mit Patrick Frank, der nächste Woche ja kommt, unser neuer Inspektor, gesprochen gestern Abend noch, dann hat er gesagt, das ist kein Problem, er schafft es zeitlich 2 Gottesdienste hier bei uns. Das heißt, nächsten Sonntag, 9.30 Uhr, 11 Uhr, ganz normal mit dem Üblichen und alles andere, was im Blättchen steht, gilt nicht. Es ist einfach so, aber wir waren gestern, war ja fast der ganze Vorstand noch zusammen, als wir im Gemeinschaftshaus drüben sahen, da haben wir das so ausgemacht und gesagt haben, das ist eigentlich die vernünftigste Entscheidung, so wie das auch tut. Ansonsten hatten wir ja Freitag und gestern ja spannende 1,5 Tage zum Thema Gemeindeentwicklung. Es ist soweit alles aufgenommen worden. Ich habe noch nicht groß reingehört, ob alles so worden ist. Es ist alles abfotografiert. Es wird ein paar Tage dauern, bis ich alles zusammengestellt habe. Aber jedem aus der Gemeinde, der Interesse hat und natürlich allen auch, die dabei waren, ja, also jeder, der möchte, ganz einfach, dem wird es eigentlich zur Verfügung gestellt. Das muss man dann nur absprechen, ob es jemand ausgedruckt haben will oder auf CD zum am Computer. Das klären wir dann noch. Auf jeden Fall hat jeder die Chance, sich das dann mal anzuschauen. Soweit die Einführung. Das Losungsbuch brauche ich noch. Bitte? Ach, die Frau Blüttgen wollte noch was sagen, genau.
Wir hatten auch heute in der Kinderstunde das Thema Ewigkeit. Vielleicht haben manche trotz Maske es gerochen. Oh, es riecht nach Plätzchen. Wir haben noch keine Weihnachtsplätzchen gebacken. Wir haben heute Erinnerungsplätzchen gebacken. Und zwar ging es um eine Geschichte, wo ein alter Dachs gestorben ist und er aber den anderen Tieren etwas hinterlassen hat. Und da war auch dem Hasen ein tolles Rezept über Hasenplätzchen geblieben worden. Und wir haben darüber auch diesen Kurzfilm gesehen gehabt. Und wir haben aber keine Hasenplätzchen gebacken, sondern wir haben die Herzen für die Menschen gebacken, die uns am Herzen gelegen haben, die jetzt ja gegangen sind. Und die Sterne, weil ja einfach auch die kindliche Vorstellung ist, die sind im Himmel. Und die Sterne deuten auf den Himmel hin. Es sind noch ein paar übrig, wir hatten schon den Genuss, ihr dürft gerne hinterher noch den Rest der Plätzchen essen. Ich wünsche euch auch einen gesegneten Gottesdienst. Da es unten noch ein bisschen chaotisch aussieht, setze ich mich nach unten hin ab.
Die Plätzchen nimmst bitte mit.
Ach so, wegen der...
Wenn ich jetzt die ganze Zeit, während ich hier steht, vor der Nase habe, ist das gemein. Und den Geruch in der Nase. Hinten. Das sind Versuchungen, denen kann ich dann schwer widerstehen und dem muss ich mich jetzt nicht aussetzen. Ihr Lieben, der heutige Sonntag, beziehungsweise die heute beginnende Woche, steht unter dem Bibelvers: Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. Also seid bereit, Seid bereit für die Wiederkunft Jesu, seid bereit für die Ewigkeit. Das ist das, was dahinter steckt. Und Ewigkeit ist eben das Stichwort. Weil Ewigkeitssonntag heißt ja immer, dass wir uns in besonderer Weise an Mitmenschen, Familienangehörige, Gemeindemitglieder erinnern, die im letzten Jahr uns vorausgegangen sind in die Ewigkeit, die gestorben sind und von denen wir jetzt überzeugt sind, dass sie bei Gott sind. Und das war am 31. Januar unser Willi Huth aus Dankmarshausen, den Gott zu sich gerufen hat. Ich durfte ihn 2 Wochen vorher noch besuchen, habe ihn noch erlebt. Ja, und er ist jetzt da, wo wir alle mal sein wollen. Jeder von uns oder einige von uns haben noch im Familienkreis Leute zu Grabe getragen im letzten Jahr. Wir können jemanden, der verstorben ist, nicht mehr der Gnade Gottes anbefehlen. Wir können ihn nicht weder in den Himmel reinbeten noch ihn rausbeten. Wille ist, wie gesagt, da. Was wir aber tun können, ist an die Angehörigen denken. An uns selber natürlich, wenn wir selber Angehörige sind, aber jetzt eben speziell auch an die Kinder von Willi, und das möchte ich jetzt im Gebet tun. Vater im Himmel, ich danke dir für Menschen wie Willi, dass wir ihn erleben durften, seine Freude, seine Fröhlichkeit, seine unkonventionelle Art, mit Dingen umzugehen. Ich danke dir, dass er jetzt bei dir gut aufgehoben ist, dass da bei dir kein Leid mehr ist, kein Schmerz und kein Geschrei, und er es einfach gut hat bei dir. Wir bringen dir aber auch die Angehörigen, die Tochter und den Sohn, die dieses Jahr eben ihren Vater verloren haben. Sei du ihnen Trost und sei du ihnen nahe und hilf du ihnen, die Perspektive zu gewinnen, die der Willi selber hatte, die Perspektive für die Ewigkeit. Ich bringe dir auch alle von uns, die an diesem Tag an auch vielleicht schon länger lieb gewordene Menschen denken. Dort, wo wir noch Schmerzen haben in unseren Herzen, sei du uns Trost und erfülle du uns immer wieder neu mit der Liebe, mit der Hoffnung und mit der Gewissheit, die du uns in deinem Wort zeigst. Jesus, geh du mit uns jetzt in diesen Gottesdienst, den wir gemeinsam feiern mit dir und zu deiner Ehre. Und lass du uns von dir empfangen. Amen. Wir warten dein, o Gottessohn, wollen wir singen, alle 4 Verse.
Ewigkeitssonntag. Aus dem Dorf, aus dem ich komme, also ein relativ großes Dorf, 7000 Einwohner ungefähr, also passt ganz Philippsthal rein, aber immer noch Dorf, war ungefähr, wird heute noch ähnlich sein, ungefähr die Hälfte evangelisch, die andere Hälfte katholisch, und dann gab es noch so ein paar Neuapostel und ein paar, die eben nichts waren. Hat sich inzwischen bestimmt etwas geändert, dass es mehr Konfessions- oder Kirchenlose gibt. Aber wenn du, ich kann mich erinnern als Kind, ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich war, ist auch egal, dass wir mal im Ewigkeitssonntag auf den Friedhof gegangen sind. Da habe ich meine Mama gefragt, du, warum brennen da auf manchen Gräbern Lichter? Und dann hat sich, die Antwort war dann, das sind die katholische. Und ich weiß aus Erzählungen, in meinem Heimatdorf war es nicht so, aber aus Erzählungen in anderen Orten auf der Schwäbischen Alb und vielleicht auch in anderen Gegenden, dass der Friedhof wirklich geteilt war. Auf der einen Seite waren die Evangelischen, auf der anderen Seite wurden die Katholischen begraben. Was sie mit dem Rest gemacht haben, weiß ich nicht. Und wie gesagt, ich weiß es nur auf Erzählungen, wenn man dann eben am Ewigkeitssonntag gegen Abend in der Dämmerung oder auch wenn es vielleicht schon fast dunkel war, ist also um 5 schon Kuhnacht, und man ist dann auf den Friedhof gegangen, war die andere Seite, ja, hell erleuchtet ist übertrieben, aber überall hat es geleuchtet, geflackert, gefunkelt, und auf der anderen Seite war es schwarz. Da habe ich ein Zitat gefunden von jemandem, der hat gesagt, dieses Bild aus Kindertagen hat sich mir tief eingeprägt. Das sah so fröhlich aus, fast adventlich. An solchen Tagen wäre ich gerne katholisch gewesen. Die Kerze auf dem Grab, ein Symbol für getröstete Fröhlichkeit. Hoffnungslicht gegen das Dunkel des Todes. Morgenglanz der Ewigkeit. Ich weiß nicht, wenn ihr euch das so vor Augen malt, auf welcher Seite des Friedhofs ihr gern stehen würdet. Wenn ihr so an den Gräbern durch die Gräber geht oder vielleicht am Grab eines lieben Menschen das besucht. Grundsätzlich finde ich es schwer, so im ersten Jahr, ich kann ja heute gar nicht hin, ich kann heute nicht zum Grab meines Vaters, sonst hätte ich freinehmen müssen, ein bisschen weit, um da schnell vorbeischauen. Aber so, mir ging es jetzt so, vor ein paar Jahren bei meiner Mutter und jetzt eben dieses Jahr bei meinem Vater, so, du weißt, es ist Weihnachten, es ist Silvester, es ist Geburtstag. Du brauchst nicht anrufen. Es wird keiner da. Du brauchst auch nicht mal spontan irgendwie vorbei sagen, ah, ich habe 2 Tage, ich würde gern mal dich besuchen oder auch länger geplant, völlig egal. Und ich finde es schwer, an so einem Ewigkeitssonntag besonders, und ich denke, da geht es nicht nur mir so an das Grab zu gehen eines geliebten Menschen, vor allem wenn es eben zum ersten Mal ist. Wer seinen Ehepartner oder einen lieben Angehörigen verloren hat, es ist ein schwerer Gang. Es ist auch schwer, Monat für Monat oder Jahr für Jahr auf den Friedhof zu gehen, und so die Last des Alleinseins zu fühlen. Gibt es das eigentlich tatsächlich? Getröstete Fröhlichkeit? Licht oder Zuversicht inmitten der Trauer? In unserer evangelischen Tradition kennen wir das mit den Kerzen auf den Gräbern so nicht. Ich finde es einen ganz schönen Brauch, aber wir dürfen uns an die Lichter erinnern, die die biblische Überlieferung, die der biblische Text uns aufsteckt. Und ein solches Licht ist der heute vorgeschlagene Predigttext. Ein heller Schein durch eine offene Tür in den dunklen Raum. Und so fällt dieses Wort vom Propheten Jesaja in die Seele derer, die heute in Gedanken am Grab von dem geliebten Menschen sind. Als ich gestern Abend mit allem wirklich fertig war, die Predigt ausgedruckt war, dann ist mir eingefallen, Mensch, da gibt es noch ein tolles Lied zu diesem Bibeltext. Und dann habe ich es,
Ich habe es dann gefunden, auch die Noten. Ich habe es dem Matthias gegeben, dass er es mit Noten anbeamt. Das ist von der Band Habakuk aus Frankfurt. Ein katholischer Pfarrer ist der, hat denen viele Lieder geschrieben, unter anderem auch dieses. Ein neuer Himmel, eine neue Erde, Wolf und Lamm werden Freunde weiden in einer Herde. Möchte ich mit euch singen.
Wo Blumen den Asphalt aufbrechen, weht ein neuer Geist, der deutet an, dass kommen wird, was uns Gott verheißt. Ein neuer Himmel, eine neue Erde, Wolf und Lamm werden Freunde weiden in einer Herde. Wo Lachen harte Züge weich macht, wohnt ein neuer Geist, der deutet an, dass kommen wird, was uns Gott verheißt. Ein neuer Himmel, eine neue Erde, Wolf und Lamm werden Freunde weiden in einer Herde. Wo Feinde ihren Streit begraben, weht ein neuer Geist, der deutet an, dass kommen wird, was uns Gott verheißt. Ein neuer Himmel, eine neue Erde, Wolf und Lamm werden Freunde weiden in einer Herde. Wo alle Kinder Zukunft haben, weht ein neuer Geist, der deutet an, dass kommen wird, was uns Gott verheißt. Ein neuer Himmel, eine neue Erde, Wolf und Lamm werden Freunde weiden in einer Herde. Wo Menschen in der Kirche tanzen, weht ein neuer Geist, der deutet an, dass kommen wird, was uns Gott verheißt. Ein neuer Himmel, eine neue Erde, Wolf und Lamm werden Freunde weiden in einer Herde. Ein neuer Himmel, eine neue Erde, Wolf und Lamm werden Freunde weiden in einer Herde.
Den Predigttext dazu finden wir im Buch Jesaja, Kapitel 65, ab Vers 17. Dort heißt es: Ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. An den alten Himmel und die alte Erde wird niemand mehr denken. Sie werden vergessen sein. Freut euch und jubelt über das, was ich tue. Jerusalem wird von fröhlichem Gesang erfüllt sein und die Menschen sind voller Freude. Auch ich werde jubeln über Jerusalem, über mein Volk glücklich sein. Weinen und Klagen werden verstummen. Dann wird kein Säugling mehr nur wenige Tage leben und alte Menschen werden erst nach einem erfüllten Leben sterben. Wer mit 100 Jahren stirbt, wird als junger Mensch betrauert werden. Und wer die 100 nicht erreicht, gilt als von Gott verflucht. Dann wird man sich Häuser bauen und sie auch selbst bewohnen. Kein Fremder lässt sich darin nieder. Man wird Weinberge anpflanzen und ihren Ertrag selbst genießen. Kein Fremder isst von ihren Früchten. Denn in meinem geliebten Volk werden die Menschen so alt wie Bäume und genießen die Frucht ihrer Mühe. Keine Arbeit ist dann mehr vergeblich. Die Kinder, die sie zur Welt bringen, werden nicht mehr früh sterben. Denn sie sind das Volk, dass ich der Herr segne. Zusammen mit ihren Kindern und Enkeln werden sie im Land leben. Ehe sie zu mir um Hilfe rufen, stehe ich ihnen bei. Noch während sie beten, habe ich sie schon erhört. Wolf und Lamm werden friedlich zusammen weiden, der Löwe wird Heu fressen wie ein Rind und die Schlange wird sich von der Erde ernähren. Sie werden nichts Böses mehr tun und niemandem schaden auf meinem ganzen heiligen Berg. Mein Wort gilt. Wenn man sich das anschaut, die Situation, die damals geherrscht hat, das Prophetenwort ist ja schon über 2.500 Jahre alt. Die Israeliten, die kommen nach langen Jahren aus dem babylonischen Exil endlich in ihre Heimat zurück. Was für ein armseliger, enttäuschender Neuanfang ist das. Das Land ist verwüstet. Jerusalem, die heilige Stadt, der Tempel, das Zentrum von der Anbetung Gottes, liegen in Trümmern. So haben sie sich das nicht vorgestellt. Als noch in der Fremde waren und sich nach Hause sehnten. Und hatte der Prophet ihnen nicht in großartigen Bildern vor Augen gemalt, was im gelobten Land auf sie warten würde? Alles leere Versprechungen. Die Menschen waren verzweifelt. Konnte aus diesem Trümmerhaufen jemals wieder eine lebenswerte Stadt entstehen? Die Ältesten unter uns, im Grunde genommen muss man heute schon fast 90 sein, um überhaupt noch davon reden zu können, dass man Krieg, was vom Krieg miterlebt hat. Aber so die Ältesten von uns, die können sich noch vielleicht in die Stimmung reinversetzen, wie damals in Jerusalem sie empfunden wurde. Weil viele saßen am Ende nach dem Zweiten Weltkrieg ja buchstäblich auf Trümmern. Wir Jüngeren, also alles unter 75, wir kennen das eigentlich nur von Erzählungen und von Bildern vom Fernsehen, aus dem Geschichtsunterricht und von eben von den Erzählungen der Eltern. Auch die Menschen saßen auf den Trümmern ihrer Häuser, auf den Trümmern ihrer Dörfer und Städte, auf den Trümmern von all dem, woran sie geglaubt und wofür sie gekämpft hatten. Und so mancher, der konnte sich damals bestimmt nicht vorstellen, dass daraus mal wieder ein funktionierendes Gemeinwesen, ein funktionierendes Gesellschaftsleben wird. Wir brauchen aber gar nicht so weit zurückdenken. Wir hatten dieses Sommer örtlich sehr begrenzt, aber absolut katastrophal, diese Flut im Ahrtal, wo Menschen innerhalb von Minuten quasi ihre ganze Existenz unterm Hintern weggespült wurde. Und zurzeit kämpfen wir einen Kampf, den kämpft die ganze Erde, die ganze Welt, von dem wir noch nicht absehen können, wie viel Trümmer er uns hinterlässt. Es sind schon etliche da. Es geht manchmal so ein bisschen im Alltag dann auch unter, aber es ist noch nicht abzusehen, was da am Schluss rauskommt, wohin das Ganze führt. Aber egal ob, es brauchen gar keine großen Katastrophen um uns herum, wir brauchen auch kein Corona. Es reicht schon, wenn unser persönliches Lebensgebäude in Trümmern zerfällt und in Trümmer liegt. Ja, es gehen Ehen kaputt. Oder Krankheit, Unfall kommt plötzlich erst jetzt die Tage von jemand aus dem Bekanntenkreis hier gehört, jemand die Vorfahrt genommen, wumm, drin im Auto, zum Glück nicht schwer verletzt, aber Krankenhaus und gleich mal 4 bis 6 Wochen krank ist das Minimum. Und dann bekommt, wenn sowas passiert, dann bekommt unser Lebenshaus ganz schnell Risse. Und dann stürzt so manches ein, was ich mir so ausgedacht und aufgebaut habe. Und es haut uns ganz schön aus der Bahn. Beschämend finde ich auch, dass seit Jahren durch die Nachrichten geht in unserem reichen Land, und wir sind nach wie vor ein reiches Land, auch wenn wir es vielleicht selber teilweise eine andere Wahrnehmung haben, dass Familien mit Kindern zunehmend von Armut bedroht werden, weil es gerade in den Städten Wohnraum
kaum bezahlbar ist, wenn man nicht irgendwo reinrutscht, wo man was Günstiges bekommt. Und dass das Einkommen manchmal völlig aufgefressen wird, beziehungsweise man einfach mit Monatsende immer mit einem Minus rausgeht, weil es einfach vorne und hinten nicht reicht. Solche Alltagsthemen gehen im Moment gerade gerne unter. Aber mancher alleinerziehende Mutter oder auch Vater, da platzt der Lebenstraum schon, bevor er richtig angefangen hat. Zu Menschen, Jesaja spricht zu Menschen, die vor den Trümmern ihrer Hoffnung stehen. Und er nimmt Verheißungen, die teilweise auch schon länger bekannt sind, auf und spricht sie seinen Mitmenschen neu zu. Gott ist noch nicht am Ende. Siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Was dich jetzt bedrückt und was euch Angst macht, das wird vergessen sein. Weinen und Klagen werden aufhören. Es wird wieder Grund sein, sich zu freuen. Auffällig ist, dass diese Schöpfung des neuen Himmels und der neuen Erde genauso beschrieben wird wie die erste Schöpfung. Ganz am Anfang im ersten Buch Mose, das Schaffen aus dem Nichts. Beschrieben wie der kreative Prozess, die kreativen Schöpfungstage, wo Gott diese Welt gestaltet. So wird auch dieses Neuschaffen beschrieben. Gott, der schon einmal alles Dasein ins Leben gerufen hat, er sagt uns, ich habe mehr mit euch vor, ich habe mehr mit dir vor. Eure Zukunft soll nicht mehr sein, eure Friedhofsruhe soll mehr sein. Jetzt nochmal der ganze Satz, eure Zukunft soll mehr sein als Friedhofsruhe. Jetzt ist es raus. Von mir könnt ihr mehr erwarten als den Tod. Ich schenke euch Leben, und zwar Leben, das den Namen wirklich verdient. Ich schenke euch ewiges Leben. Jerusalem als Stadt damals ist wieder aufgebaut worden. Im Laufe der Zeit dann wieder zerstört, wieder aufgebaut und bis heute, wissen wir, ist es Zankapfel zwischen Völkern und Religionen. Und es gibt einiges Groteske in Israel und Jerusalem. Immer mal wieder, wenn es in den Medien aufploppt, so, wenn es um die Grabeskirche oder sowas geht, was da dann drumherum gestritten wird, es ist manchmal echt lächerlich. Von mir aus der Ferne, wenn ich es betrachte. Aber wenn man dann so die Eskalation von Gewalt in Israel, im Heiligen Land, beim Volk Gottes sieht, zwischen Israelis, Palästinenser oder auch, ich habe das Zeitgefühl immer verloren, war es dieses Jahr oder letztes Jahr, wo es mit dem Libanon wieder geknallt hat, ich glaube, es war dieses Frühjahr, wo sie auch mal wieder ein paar Raketen hin und her geschossen haben. Ist das Jerusalem, über das Gott jubelt, von dem hier im Text die Rede ist und sich darüber freut? Deutschland ist aus den Trümmern zweier Weltkriege wieder aufgebaut worden. Und es war eine große Leistung unserer, je nachdem wie alt wir sind, Väter, Großväter oder sogar Eltern, Großeltern oder Urgroßeltern, nicht nur die Väter. Die Väter waren ja teilweise nicht mal mehr da, direkt nach dem Krieg. Aber auch die Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten, der Aufbau Ost, dürfen wir als Erfolgsgeschichte hier wirklich sehen und einbeziehen. Aber wenn man genau hinschaut, dann haben wir uns mit all dieser Arbeit höchstens einen wahren Himmel, also wahren Himmel ohne H geschrieben, einen Konsumhimmel auf Erden geschaffen. Nicht den wahren Himmel, diesmal mit H, nicht den wahren Himmel auf einer neuen Erde oder auf dieser Erde. Im Gegenteil, die wachsende Armut und Ungerechtigkeit in unserem Land, die schreit immer mehr zum Himmel. Und wie gerade eben erwähnt, auch der aktuelle Kampf, in dem wir stehen, ist noch nicht zu Ende. So mancher, der durch den Tod von einem geliebten Menschen einsam geworden ist,
der findet, Gott sei Dank, auch wieder neue Menschen. Ja, mancher hat einen neuen Partner gefunden, der verwitwet war. Aber auch wir kommen in neue Beziehungen. Ja, Gemeinschaft, Gemeinde, die trägt. Vielleicht ergeben sich Freundschaften, die vorher noch gar nicht so auf dem Tisch waren. Bruchstücke vom Leben fügen sich wieder zusammen. Aber ist es schon das neue Leben, das Gott verheißt? Weil solange wir hier sind, wird es wieder zu Trennung kommen. Wieder zu neuem Schmerz. Am Ende wartet auf uns alle das, was wir als Tod kennen. Und manchmal fällt es mir da schwer, so mit dem neuen Himmel und der neuen Erde Gottes zu rechnen. Bleibt alles beim Alten? Was ist diese schöne Vision von Jesaja wert? Trösten wir uns nur selber über die Unzulänglichkeiten der alten Schöpfung hinweg? Sind es nur Durchhalteparolen? Biblische Verheißungen, wie wir sie hier bei Jesaja lesen, sind keine starren Zukunftsprognosen. Auch wenn man das manchmal gerne hätte, es wird was verheißen, dann kommt das, dann kommt das, dann kommt das und am Schluss sind wir da. So funktioniert oder so, ja, Gott funktioniert sowieso nicht, aber so geht Prophetie nicht. Gottes Verheißungen an uns Menschen, an Israel oder an uns alle, sind ein lebendiger Prozess, so wie Gott selbst. Seine Verheißungen gehen mit uns im Lauf der Geschichte. Sie erfüllen sich oft völlig anders, als wir uns das ausdenken und ausmalen und in unserer Fantasie zurechtlehnen. Und sie ändern sich. Also nicht die Verheißung ändert sich, aber sie wandern mit uns und in unserer Wahrnehmung verändern sie sich. Und sie entwickeln sich da weiter. Beziehungsweise, wie gesagt, unsere Wahrnehmung der Verheißungen entwickelt sich weiter, so ist korrekt ausgedrückt. Das können wir hier in diesem Jesaja-Text kann man das schon sehen. Jesaja stellt sich den neuen Himmel und die neue Erde durchaus sehr irdisch, sehr diesseitig, sehr weltlich, innerweltlich vor. Von keinem Menschenleben wird man sagen, schreibt er, es war zu kurz. Niemand muss früh sterben, keiner soll gewaltsam umkommen. Jeder soll sein Auskommen haben und den Ertrag seiner Arbeit genießen können. Keiner muss den anderen etwas wegnehmen. Keiner muss sich bedroht oder in seinem Leben beeinträchtigt fühlen. Es wird Frieden sein. Umfassender Frieden, der die ganze Schöpfung einschließt. Sogar Wolf und Schaf werden einander weiden und der Löwe wird Stroh fressen. Weil ich da dann denke, der Arme. Es piekt doch furchtbar, wenn man das frisst. Also soll lieber Heu fressen. Ich denke, das sollten wir erst mal so hören. Gottes Neuschöpfung ist nichts Jenseitiges, nur ein ferner paradiesischer Traum. Gottes Friede ist nicht nur der innere Seelenfrieden zwischen mir und meinem Gott. Der neue Himmel und die neue Erde, die ragen in diese Welt hinein und verändern sie schon jetzt. Gottes Verheißung nimmt uns in die Verantwortung, unsere Welt zu gestalten und dass wir dem Frieden ein Stückchen näher kommen. Aber Gottes Geschichte mit seinen Menschen ist weitergegangen und geht auch heute noch weiter. Der Wendepunkt der Weltgeschichte war vor 2000 Jahren. Jesus Christus kam in diese Welt. Ja, Ende des Kirchenjahres, nächsten Sonntag beginnt die Adventszeit. Die Geschichten, die die Bibel erzählt, die sie von Jesus erzählen, sind Geschichten eines neuen Lebens. Jesus zeigt durch sein ganzes Tun und Handeln, dass jedes Menschenleben eine unverlierbare Würde hat. Und deswegen konnten die Menschen in der Begegnung mit ihm damals aufatmen und wurden gesund an Leib, Seele und Geist.
Die Bibel drückt es dann so aus, Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und den Armen wird die frohe Botschaft gepredigt. Vorboten des neuen Himmels und der neuen Erde. Und dieser Bogen, der spannt sich von der Schöpfungsgeschichte, also vom ersten Buch Mose, bis zum Ende, bis ins 21. Kapitel der Offenbarung, wo diese Prophetenworte hier von Jesaja fast wörtlich widerstehen. Mit dem einen Unterschied, dort heißt es, der Tod wird nicht mehr sein. Und damit, mit diesem Satz, ist dann die letzte Grenze gesprengt. Der Horizont des neuen Himmels und der neuen Erde, der wird ins Unermessliche ausgeweitet. Wir nennen das Ewigkeit. Die Stütze von diesem gewaltigen Hoffnungsbogen ist das Kreuz Jesu. Das Kreuz dessen, der von sich sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Hier am Kreuz, ja, wir haben ja hier unser schönes großes Kreuz hängen, da berühren sich der neue Himmel und die neue Erde mit unserer alten Erde. Ja, hier sind sie in unserer Realität verankert. Hier haben sie Anteil an unseren Enttäuschungen, an unseren Tränen, an all den Entstellungen dieser Welt. Der Gekreuzigte und der Auferstandene ist quasi der Bürge, dass die Hoffnung auf Gottes Zukunft durch alle Angst und Verzweiflung hindurchträgt. Totensonntag, Ewigkeitssonntag. Ich mag das zweite Wort deutlich lieber. Wir können, weil, aber letztendlich, egal wie wir es ausdrücken, wir können an diesem Tag über Tod und Sterben reden. Weil unsere Angst in der großen Hoffnung auf Gottes Zukunft aufgehoben ist. Ich wünsche uns alle, dass wir uns im Leben wie im Sterben tragen lassen von Gottes großer Verheißung. Siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Diese Hoffnung verbindet uns schon jetzt hier als Gemeinschaft, in der wir miteinander reden, aufeinander hören können. Nur wir sicher sein dürfen, dass Gott unseren kleinen Schritten immer noch voraus ist. Ehe sie rufen, will ich antworten. Wenn sie noch reden, beziehungsweise wenn sie noch beten, hieß es hier in der Hoffnung für alles, will ich bereits hören. Gott hält uns den Himmel offen und hält die neue Erde bereit als unser Zuhause. Diese Hoffnung, die leuchtet auch über unseren Gräbern. Amen. Jesus nimmt die Sünder an, sage doch dies Trostwort allen. Wollen wir gemeinsam singen. Ich möchte heute mit euch den vorgeschlagenen Psalm, den Psalm 4, im Wechsel beten. Der Matthias beamt uns den an. Ich würde die nach links gerückten lesen und bitte euch, die ein bisschen nach rechts verschobenen Verse dann mitzubeten. Erhöre mich, Gott, wenn ich rufe, Gott meiner Gerechtigkeit, der du mich tröstest in Angst, sei mir gnädig und erhöre mein Gebet. Erkenn doch, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt. Der Herr hört, wenn ich ihn anrufe. Opfert, was recht ist, und hoffet auf den Herrn. Du erfreust mein Herz mehr als zur Zeit, da es Korn und Wein gibt in Fülle. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Keiner weiß wann, keiner weiß wie.
Also, mir geht es bei solchen Texten immer so, ich habe ja, also ich zumindest, weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe da so schon meine Fantasien. Also es gibt ja die Wahnsinnsverheißungen über die Wiederkunft Jesu. Ich würde es schon gern live erleben. Also muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt muss ich nicht mehr lesen, jetzt muss ich eine andere Brille aufsetzen. Also live erlebe, wie Jesus kommt, wenn das so beschrieben ist, bei Joel, er setzt seinen Fuß auf den Ölberg, der Ölberg wird sich mitten in zwei spalten und so weiter. Also es sind faszinierende Bilder, die Bibel hat. Und das live zu erleben und nicht irgendwie fern aus dem Himmel, wird mir schon gefallen. Aber die harte Realität ist, keiner weiß wann, keiner weiß wie. Und den letzten Menschen, den ich persönlich kannte, der voller Überzeugung gesagt hat, ich glaube, dass Jesus wiederkommt, solange ich lebe. Ich glaube, es ist 7 Jahre her, dass wir ihn beerdigt haben. Ganz toller Bibellehrer, ich mochte ihn sehr, aber auch er hat sich getäuscht. Und es gab pietistische Brüder, die haben es versucht auszurechnen. Es gab Leute, die immer wieder gesagt haben, ich weiß es, Gott hat es offenbart oder ich habe es rausgelesen aus, was weiß ich, Daniel, sonst was. Sie haben sich alle getäuscht. Weil der Einzige, der es weiß, ist Gott. Und ich gehe davon aus, dass Jesus, seit er wieder beim Vater ist, seit Himmelfahrt, dass er es seitdem weiß, auch weiß. Wo er hier war, wusste er es nichts. Allein der Vater weiß es. Ja. Aber es ist ein Thema, das finde ich faszinierend und wie gesagt, dabei sein. Schauen wir mal, wie es rausgeht. Vielleicht erleben wir es ja. Ansonsten werden wir es aus dem Himmel erleben, dann ist auch gut. Ich möchte heute anlässlich dieses Tages nicht von vorne beten, sondern ich möchte einladen, dass wir zusammen beten, dass wir uns Zeit nehmen für eine Gebetsgemeinschaft, die wir dann mit dem Vater unser abschließen. Herr Jesus Christus, ich danke dir für diese tollen Bilder, für diese tolle Verheißung, die wir haben, für diese Perspektive, die du uns eröffnest in die Ewigkeit. Und ich danke dir, dass wir deine Kinder sind und dass wir die Gewissheit haben dürfen, wir sind angenommen. Und dass wir bei dir sind. Aber dass wir genauso wissen dürfen, dass Menschen, die uns schon verlassen haben, wie jetzt dieses Jahr der Willi, dass sie bei dir sind. Und wir kommen vor dich mit Danken, Bitten und Flehen. Mit der Bitte, Herr, erhöre uns. Herr Jesus, und alles, was uns sonst noch so an Gedanken durch den Kopf geht, was uns auf dem Herzen liegt, legen wir in das Gebet, das du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lobe den Herrn, meine Seele. Wollen wir ohne Verse, wir wollen nur den Kanonteil singen. Ulrike wird durchspielen und wir teilen uns so ein bisschen auf. Ich denke, das kriegen wir ohne große Kommandos hin. Das Lied haben wir drin, dass wir Teil 1 und Teil 2 als Kanon zu singen. So drei Durchgänge haben wir gedacht. Jetzt stellt euch dieses Lied vor in der Ewigkeit mit vermutlich vielen, vielen Millionen, vielleicht Milliarden von Menschen. Was gibt das für einen Sound? Ich möchte euch bitten, zum Segen aufzustehen. Unser Jesus und unser Vater im Himmel und der Heilige Geist, er segne dich und er behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Einen gesegneten Sonntag, kommt gut nach Hause und probiert ein Plätzchen.